ARD.
Die JustizreporterInnen. Der Podcast rund ums Recht in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Wir sind dabei, damit ihr auf dem Stand bleibt. Ja, hallo, hier ist Gigi Deppe. Freue mich sehr, dass ihr wieder dabei seid. Mit mir im Studio sitzt auch noch mein Kollege Fabian Töbel. Hallo, Fabian.
Hallo, Gigi.
Fabian und mich verbindet eine Sache. Wir haben beide, jeweils unabhängig voneinander, längere Zeit in den USA gelebt und sind von daher natürlich sehr an US-amerikanischer Politik interessiert. Aber ich glaube, Fabian, heutzutage ist irgendwie jeder an der US-amerikanischen Politik interessiert. Und wer sich fürs Recht interessiert, guckt natürlich darauf, was da in Sachen Rechtsstaat passiert.
Ja, man hat ja teilweise das Gefühl, Teil einer großen Reality-TV-Show zu sein, die täglich mehrere Folgen sendet. Und das kann ja auch fast unterhaltsam sein, wenn es nicht so ernst wäre. Donald Trump macht ja gerade viel Politik über sogenannte Executive Orders. Also er bringt regelmäßig den Rechtsstaat auch an seine Grenzen, weil er das Parlament quasi ignoriert oder nicht braucht. Das ist ja fest in republikanischer Hand und das lässt ihn gewähren. Und deshalb sind die Gerichte umso wichtiger. Da geht es zum Beispiel darum, ob Trump unabhängige Institutionen wie die Federal Reserve einfach umgestalten kann, ob seine Zölle legal sind und ob seine rigorosen Abschiebungen auch legal sind. Viele Entscheidungen landen dann auch beim Supreme Court, dem höchsten Gericht des Landes. Und das ist ja mit 6 republikanisch gewählten Richtern und 3 demokratisch gewählten Richtern sehr konservativ geprägt.
Wir haben deshalb mit einem Juraprofessor aus Virginia gesprochen. Russell Miller war für uns ein sehr guter Gesprächspartner, weil er nämlich das deutsche Recht sehr gut kennt, also die Dinge auch vergleichen kann und weiß, wie unsere Sichtweise ist. Er hat schon viel Zeit in Deutschland verbracht. Sein offizieller Titel ist J.B. Stombach Professor of Law an der Washington and Lee School of Law in Lexington. Er war von 1999 bis 2000 ein Fellow der Robert-Bosch-Stiftung, hat 2002 in Frankfurt am Main an der Goethe-Universität den Master of Laws gemacht und für uns besonders interessant, er konnte bis 2002 als Volontär am Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe und am Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg arbeiten. Und dann war er 2009, 2010 nochmal in Deutschland, hatte ein Forschungsstipendium in Heidelberg. Er gibt das German Law Journal heraus und hat 2020 von der Uni Münster den Humboldt-Forschungspreis bekommen. Also ein Mann, der Deutschland gut kennt. Von daher fanden wir es hochinteressant, wie er denn jetzt über die Lage in den USA denkt. Und was er uns erzählt hat, davon wollen wir euch heute berichten.
Und als Erstes haben wir ihn gefragt, ob es nicht enormen politischen Druck auf Menschen aus der Welt des Rechts gibt und wie er das so sieht.
There is real pressure on all independent institutions.
Es gibt echten Druck auf alle unabhängigen Institutionen, die nicht offen mit Trump und seiner Bewegung verbunden sind. Es wird auch damit gedroht, Lehrkräfte an Universitäten zu entlassen. Einige Kanzleien haben auch Deals mit der Regierung, dass sie ihre Pro-Bono-Arbeit auf die Trump-Agenda ausrichten.
Trump und sein Umfeld sagen ja, dass sie nur den Volkswillen umsetzen, den Willen der Mehrheit. Und das ist ja auch bei uns in rechten Kreisen, in sehr rechten Kreisen ein beliebtes Argument, dass das eben Demokratie sei, wenn der Wille der Mehrheit oder der vermeintlichen Mehrheit durchgesetzt wird. Ich fand interessant, dass Russell Miller in unserem Gespräch damit sofort etwas anfangen konnte, dass er das auch ganz klar politisch einordnet.
This is an old authoritarian maneuver.
Das ist ein ganz altes Manöver von autoritären Regimen, um ihre Macht zu vergrößern. Man diskreditiert unabhängige Institutionen, unabhängige Regierungsstrukturen, die die Ambitionen eines autoritären Regimes einschränken. Das autoritäre Regime appelliert dann an die Volksmacht. Es spricht angeblich für das Volk mit dem Ziel, das rechtsstaatliche System zu diskreditieren. Das ist ein fieser Trick, denn wir glauben natürlich grundsätzlich daran, dass das Recht den Willen des Volkes ausdrückt. Aber wenn es in Wahrheit nur darum geht, dass das Regime Macht ausüben kann und nicht begrenzt werden will, dann muss man doch sehr skeptisch werden.
But if the claim is simply to discredit any limits on government power, then we can be skeptical of these claims.
Russell Miller hat vor kurzem im Bundesverfassungsgericht als Gast der Justizpressekonferenz, also der Vereinigung der Justizjournalisten, einen Vortrag zur Rechtsstaatlichkeit in den USA gehalten. Und da hat er seine Sicht der Dinge anhand des Falls von Kilmer Abrego Garcia geschildert. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Ein Mann aus El Salvador, der schon lange in den USA lebte, der abgeschoben wurde und der nach mehreren Gerichtsentscheidungen in die USA zurückgeholt werden musste. Ich glaube, viele kennen den Fall, der ging ja durch die Medien im Frühjahr. Aber wer das ist und was da genau passiert ist, wie der juristische Leidensweg von Abrego Garcia war, daran erinnert jetzt nochmal Elisabeth Zeller.
Also, Kilmer Abrego Garcia stammt ursprünglich aus El Salvador und floh dann 2012 mit gerade mal 16 Jahren in die USA, weil er und seine Familie in El Salvador von der Gang Barrio 18 bedroht wurden. Er lebt dann in den USA zunächst in Maryland bei seinem Bruder, der die US-Staatsbürgerschaft hat. Später heiratet er dort auch seine Partnerin und Amerikanerin Jennifer, mit der er ein Kind bekommt. Ein Sohn mit schweren Behinderungen. 2019 wurde Kilmer in Maryland erstmal von der Polizei kontrolliert, angeblich wegen verdächtiger Kleidung und Tattoos. Die Polizei behauptet jetzt, dass er zu der berüchtigten Gang MS-13 gehört. Sie haben jedoch keine Beweise dafür. Sie übergeben ihn aber trotzdem an die Einwanderungsbehörde ICE und diese leitet dann ein Abschiebeverfahren gegen ihn ein. Im Gegensatz zu Gerichtsverfahren sind die Bedingungen bei Asyl- und Abschiebeverfahren in den USA für die Betroffenen wesentlich schwieriger. Die Beweislast liegt hier beim Angeklagten. Die Fakten und Unterlagen der Regierung werden grundsätzlich als wahr eingestuft und es gibt oftmals überhaupt keine Beweise dafür. Garcia stellt dann zunächst einen Asylantrag. Der wird jedoch abgelehnt. In seinem Verfahren entschied das zuständige US-Gericht dann jedoch, dass er nicht nach El Salvador abgeschoben werden darf. Der zuständige Einwanderungsrichter David M. Jones begründet das damit, dass Kilmer in El Salvador Folter oder Tod drohen würden. Er bekommt dann kein Asyl, aber erhält den Schutzstatus Withholding of Removal. Das bedeutet, dass er zunächst weiter bei seiner Familie in Maryland leben darf. Er erhält außerdem eine Arbeitserlaubnis, macht eine Ausbildung und kann seine Familie finanziell unterstützen. 6 Jahre später, im Jahr 2025. Die amerikanische Einwanderungsbehörde ICE verhaftet ihn erneut und behauptet, dieser Schutzstatus von ihm von 2019, der sei nicht mehr gültig. Kilmer wird daraufhin ohne Gerichtsverfahren nach El Salvador abgeschoben. Dort landet er im berüchtigten Hochsicherheitsgefängnis Secord. Nach eigenen Aussagen später wird er dort gefoltert und misshandelt. Die US-Gerichte erklären diese Abschiebung später dann für illegal. Die Abschiebung verstößt gegen den noch bestehenden Schutzbeschluss von 2019. Unter öffentlichem Druck wird er dann im Juni 2025 zurück in die USA geholt. Aber er ist kaum in den USA zurück angekommen und wird dort wieder in Tennessee wegen angeblicher Schleusung von Migranten angeklagt. Man nimmt ihn also erneut fest und er kommt in Einwanderungshaft. Dieses Mal droht ihm zwar nicht die Abschiebung nach El Salvador, aber in ein Drittland. Die Begründung ist hier, dass das Abschiebeverbot nur für solche Länder gilt, von denen eine Gefahr für sein Leben ausgeht, aber eben nicht für die anderen. Seitdem sitzt er in einem Abschiebezentrum in Pennsylvania fest. Sein Schicksal ist also weiter offen.
Also ein ganz schönes Hin und Her. Russell Miller hat diesen Fall ausgesucht, um zu zeigen, wie die Dinge in den USA gerade laufen und was die Justiz überhaupt für Mittel hat.
The case demonstrates how complex the process of the Zusammenbruch des Rechtsstaats, of the failure of the Rechtsstaat is.
Der Fall zeigt, wie komplex dieser Prozess ist, wenn der Rechtsstaat zerbricht. Es ist eine Tragödie, wie die Trump-Administration die Rechtsstaatlichkeit angreift. Es ist ein wirklich problematisches Fallbeispiel. Da werden Gerichtsbeschlüsse nicht befolgt, gerichtliche Anordnungen werden missachtet und sie gehen sogar so weit, die richterliche Unabhängigkeit anzugreifen. Es ist ein Beispiel dafür, wie das Justizministerium politisiert und instrumentalisiert wird. Nicht nur das Justizministerium, sondern auch andere Institutionen der Justiz.
Wobei ich schon interessant fand, das hat er ja herausgearbeitet, dass es durchaus widerständige Juristinnen und Juristen gibt, die nach wie vor versuchen, den Rechtsstaat hochzuhalten. Er erwähnte zum Beispiel die Richterin in der ersten Instanz, die sehr klar und deutlich gesagt hat, dass Garcia zurückgeholt werden muss. Und er hat auch den Mut beschrieben von dem Vertreter der Regierung, also einem Anwalt. Der wurde nämlich vom Gericht gebeten, doch ein bisschen zu konkretisieren, was es denn für Gründe gäbe, dass hier nicht zurückgeholt werden kann. Und dieser Anwalt hat dann im Verfahren zugestanden, dass ihm das von seinen Auftraggebern nicht gesagt wurde, dass er keine Gründe mitteilen kann. Dafür hat er wohl später heftige Schelte bekommen von der Trump-Regierung. Aber für Russell Miller war sehr wichtig, dass selbst der Anwalt der Regierung das Fadenscheinige dieses ganzen Verfahrens zugestanden hat. Ja, und dann in der nächsthöheren Instanz, die Regierung ist in die Berufung gegangen, da war die Richterbank mit grundsätzlich sehr unterschiedlichen Richterpersönlichkeiten besetzt. Aber auch der dezidiert konservative Richter hat eine Concurring Opinion abgegeben, also ein Sondervotum, bei dem er allerdings zum gleichen Ergebnis wie seine KollegInnen kam, dass nämlich Garcia zurückgeholt werden muss. Also auch die zweite Instanz wollte sehr deutlich machen, dass solch ein staatliches Verhalten nicht zulässig ist. Aber dann ist die Regierung vor den Supreme Court gezogen und da hat man dann die Sache etwas abgeschwächt. Das heißt, die Sache wurde zurückverwiesen mit der Maßgabe, dass dafür gesorgt werden müsse, dass Garcia zurückgeholt wird. Aber der Supreme Court fand, dass sich die untere Instanz doch im System der Gewaltenteilung zu weit vorgewagt hätte. Bei der neuen Entscheidung müsse die Rolle der Exekutive mehr respektiert werden, die in auswärtigen Angelegenheiten zuständig sei. Russell Miller findet, dass dieser Fall ganz gut zeigt, wie schwer es für den Rechtsstaat im Augenblick ist, aber dass dieser Fall auch sehr deutlich aufzeigt, dass es Widerstand gibt, dass Richter sich sehr deutlich zum Rechtsstaat bekennen.
Many of those really dark elements of the case.
Wir empfinden diesen Fall als düster. Es ist zunächst mal ein ganz normales Gerichtsverfahren, wie es sie im Rechtsstaat viele gibt. Das macht die Sache so komplex. Aber beim näheren Hinsehen zeigt sich der Zynismus der Regierung. Und zwar da, wo sie neue, wenn nicht gar völlig fragwürdige juristische Argumente vorbringt. Der Zynismus der Regierung zeigt sich darin, dass sie alle verfügbaren Berufungsmöglichkeiten in diesem Fall nutzt, obwohl sie schon einen Fehler eingestanden hat. Doch jedes dieser Manöver ist legal. Der Druck der Regierung auf die Rechtsstaatlichkeit in solchen Fällen nimmt zu. Aber wir haben das Beste gesehen, was wir von unserer Justiz, unseren Gerichten erwarten können. Richtergremien, die unterschiedliche ideologische oder sogar parteipolitische Positionen vertreten, haben hier einstimmig gesprochen. Wir haben auch gesehen, wie sich die Richter gegenseitig verteidigen. Manchmal über die Medien, um für Rechtsstaatlichkeit zu plädieren. Wir haben im Gerichtssaal einen sehr mutigen Anwalt gesehen, der die Regierung vertreten hat und Fehler der Regierung zugegeben hat. Wir sehen, was wir für die Verteidigung des Rechtsstaats brauchen, denn hier findet eine massive Erosion statt.
Aber wir haben natürlich auch nach der Rolle des Supreme Court in diesem Fall gefragt. Der hat die Sache ja abgeschwächt, fand, dass der Fall Garcia jedenfalls auch eine Sache der auswärtigen Angelegenheiten sei. Das wäre vermutlich bei uns etwas anders gelaufen. Aber das ist schon eine heftige Sache, weil das Recht auf einen rechtsstaatlichen Prozess, das ist ja wirklich eines der absoluten Fundamente des amerikanischen Rechtsstaats. Wir haben dann mit ihm auch noch darüber gesprochen, ob der Supreme Court eigentlich noch unabhängig ist oder ob es schon ein reines Ausführungsorgan der Trump-Regierung ist, also ein gelenktes Instrument der MAGA-Bewegung. Da meinte Russell Miller, dass viele seiner Kolleginnen und Kollegen, also die Rechtsprofessoren, das mittlerweile so sehen würden, aber er sehe das anders.
Bislang hat der Supreme Court mit seiner republikanischen Mehrheit sehr regelmäßig zugunsten des Präsidenten entschieden. Die Entscheidungen sind aber immer noch das Ergebnis einer eigenständigen verfassungsrechtlichen Abwägung, wenn auch teils mit einer radikalen und ideologischen Agenda. Wir erleben hier gerade einen konservativen Supreme Court, der jetzt einen 50 oder 60 Jahre andauernden Kampf um die Bedeutung der Verfassung in seinem Sinne umsetzt. Es wird eine neue, deutlich konservativere Vision der Verfassung. Und es stellt sich heraus, dass Präsident Trump davon regelmäßig profitieren wird. Meiner Ansicht nach ist das Gericht jedoch noch nicht zu einem Make America Great Again Gericht geworden.
Ja, das fand ich sehr interessant, dass er da so versöhnlich war. Das ist ja in einer zerstrittenen Gesellschaft wie in den USA eine schwierige Position, wenn man vermittelnd bleiben will.
Ja, aber er hat wohl die Hoffnung noch nicht verloren, auch wenn es gerade wirklich düster aussieht. Wir haben dann ziemlich ausführlich mit ihm auch noch über den Supreme Court gesprochen. Die Richterinnen und Richter sind ja auf Lebenszeit nominiert, also nicht wie in Deutschland. Und mit 6-3 ist das Verhältnis gerade sehr im Sinne von Donald Trump. Daher haben wir Russell Miller gefragt, ob er zum Beispiel dafür ist, dass einfach die Zahl der Richterinnen und Richter erhöht wird. Das fordern zumindest Teile der Demokraten.
I have written and extensively and publicly about my opposition to many of these proposed reforms.
Ich habe meine Ablehnung vieler dieser Reformvorschläge ausführlich und öffentlich zum Ausdruck gebracht. Ich war zunächst ein großer Befürworter der Reformforderungen, die ein Verhaltenskodex oder Ethikkodex für den obersten Gerichtshof eingeführt hätten. Allerdings muss man bedenken, dass dieser Verhaltenskodex im Hinblick auf die Justiz auch in Polen von der PiS-Regierung genutzt wurde, um die Kontrolle über die Justiz zu erlangen. Daher halte ich diese dringend notwendige Reform in den USA für problematisch. Es ist leicht zu verstehen, dass die Kontrolle oder Überprüfung der Justiz in den Händen der falschen Institutionen oder der falschen Partei zu einem problematischen Instrument werden kann. Den Vorschlag, den Supreme Court zu vergrößern, fand ich sehr problematisch. Aber das ist natürlich rechtlich möglich. Die Verfassung schreibt nicht vor, dass der oberste Gerichtshof genau 9 Richter haben soll. Aber es wirkt ziemlich zynisch, wenn die Demokraten sagen würden, wir mögen den ideologischen Charakter des Gerichts nicht, deshalb fügen wir einige Richter hinzu, die uns gefallen. Das wäre eine dramatische Erosion der Integrität des Gerichts, wenn man zugibt, dass man jetzt parteipolitisch handelt, um die Mehrheit zu halten. Daher war ich skeptisch. Es gibt noch andere Forderungen, zum Beispiel, dass die lebenslange Amtszeit der Richter geändert oder angepasst werden soll, um einen neuen Ernennungszyklus zu ermöglichen. Das ist eine interessante Diskussion. Aber das ist in der Verfassung vorgeschrieben. Um das zu ändern, wäre eine Verfassungsänderung erforderlich. Die ist aber unwahrscheinlich. Es wäre ein aussichtsloses Unterfangen. Aber ich möchte sagen, dass ich sehe, wie sich der oberste Richter Roberts so engagiert für die Rechtsstaatlichkeit und gegen die Regierung eingesetzt hat. Das erinnert uns daran, wie wichtig es ist, dass diese Richter längerfristig im Amt bleiben. Wären einige der Reformvorschläge umgesetzt worden, wäre der oberste Richter Roberts möglicherweise in der Zwischenzeit durch einen von Trump ernannten Richter ersetzt worden. Das erinnert uns daran, dass eine lange Amtszeit dieser Richter zumindest in schwierigen Zeiten für die Justiz durchaus sinnvoll sein kann. Der Vorteil, der ihnen Sicherheit geben sollte, der macht es möglich, dass sie parteipolitische Zwänge überwinden.
Ich habe ihn dann auch gefragt, ob es eigentlich möglich ist, auch Richter abzusetzen, wenn sie sich nicht an rechtsstaatliche Standards halten.
Es gab zwar schon ein paar Fälle von Richtern an den unteren Instanzen, die man des Amtes enthoben hat, aber noch nicht beim Supreme Court. Da gab es zwar auch schon mal ein Amtenthebungsverfahren im 19. Jahrhundert, aber das ist letztlich gescheitert. Vielleicht muss man das Verfahren also eher als eine Möglichkeit sehen, das Verhalten von Richtern öffentlich zu machen. Aber wirkliche Kontrolle gibt es dadurch eigentlich nicht.
Du hast ihn ja auch noch danach gefragt, und das ist für uns in Deutschland nach den Erfahrungen der Agitationen rund um die Kandidatin Frauke Brosius-Gersdorf in diesem Jahr ja eine wichtige Frage, ob das mit den öffentlichen Anhörungen von Kandidatinnen und Kandidaten für den Supreme Court eine gute Sache ist, ob das ein Vorbild für Deutschland sein könnte.
They had a little bit of value. I would say that the appointments process to the court.
Ich finde, sie haben schon einen gewissen Wert. An das Gericht berufen zu werden, war schon immer ein politischer Vorgang, und das seit über 230 Jahren. Es ist natürlich eine politische Institution. Durch das Fernsehzeitalter und jetzt auch durch die sozialen Medien wurde das noch verstärkt. Seitdem die Ernennungsverfahren im Fernsehen übertragen werden, seit den späten 80er Jahren, ist das eine sehr groteske Veranstaltung geworden. Es gibt aber vielleicht auch einen guten Grund für diese Performance. Der oberste Gerichtshof soll ja als Gegengewicht zur Macht der Mehrheit fungieren. Und diese 9 Personen werden dafür ausgewählt. Sie brauchen also eine gewisse demokratische Legitimität, weil ein gewählter Präsident und ein gewählter Senat ihre Ernennung bestätigen. Aber sie agieren dann völlig abgeschirmt von der öffentlichen Rechenschaftspflicht. Und so wird eben von den Nominierten erwartet, dass sie zum Volk sprechen, vom Volk wahrgenommen werden und ihren Respekt vor Institutionen zeigen. Im Gegensatz dazu war es in Deutschland üblich, dass einige sehr mächtige Figuren aus Hinterzimmerdeals der Parteien hervorgehen und nur ein Ausschuss die Auswahl trifft. Angesichts der Macht der Gerichte kann man nicht wirklich sagen, dass das ein besserer Ansatz war.
Insgesamt ist ja die Frage, wie Juristinnen und Juristen damit umgehen sollen, wenn der Rechtsstaat ganz deutlich demontiert wird. Und da fand ich interessant, dass sich Russell Miller doch irgendwie daran festhält, dass es Juristen in den USA gibt, die Widerstand zeigen, die sich öffentlich sehr deutlich äußern.
You know, all of these things are modest compared to the power of the government or the power of the administration.
Im Vergleich zur Macht der Regierung ist die Macht der Regierungskritiker sehr gering. Aber wir haben gesehen, dass die Judikative, wenn sie als gemeinsame Kraft auftritt, für den Rechtsstaat, für die Rule of Law, etwas bewirken kann. Es gab zum Beispiel einen Moment, als Präsident Trump über die sozialen Medien Richter beiläufig verurteilt und kritisiert hat und ihn mit Amtsenthebung gedroht hat. Daraufhin hat der Vorsitzende Richter des Supreme Courts, John Roberts, ein eher seltenes Statement veröffentlicht zur Bedeutung der richterlichen Unabhängigkeit. Das sind kleine Maßnahmen, aber ich bezeichne sie als Hoffnungsschimmer. Dieses Bekenntnis zur Rechtsstaatlichkeit brauchen wir, um unser eigenes Engagement dafür aufrechtzuerhalten.
We have, you know, the minimal resources we need to sustain our commitment to that.
Ja, wobei man schon erkennt, dass er sich viele Sorgen macht, wie es weitergehen soll und wie der Rechtsstaat erhalten werden kann.
It's a painful for jurists. We're exposing.
Das ist schon schmerzhaft für Juristen. Wenn es ernst wird, dann wird deutlich, dass das System nur funktioniert, wenn alle an den Rechtsstaat glauben und das Recht auch akzeptieren. Das geht dann bis zu dem Punkt, wo jemand sagt, ich bin zwar froh, dass es Gesetze gibt, aber für mich gelten die nicht. Sobald also jemand mit dem Bekenntnis zum Rechtsstaat bricht, zeigt sich eine grundlegende Schwäche im System. Wenn sich die Exekutive weigert, den Entscheidungen der Gerichte zu folgen, haben wir ein Problem. Der ehemalige Präsident Andrew Jackson hat mal gesagt, ich habe die Anordnung des obersten Gerichtshofs gehört. Ich würde gerne sehen, dass der Supreme Court kommt, um sie auch durchzusetzen. Und wenn wir zu solch einer Sichtweise kommen, dann ist die Rule of Law in Gefahr.
Ja, Fabian, was soll man dazu sagen? Das Recht ist schwach, sagt Rechtsprofessor Russell Miller aus Virginia in den USA. Ich hoffe, das ist nicht eine Bilanz, die wir mal irgendwann ziehen müssen.
Ja, ändern kann sich dann nur etwas, wenn das Parlament dann auch mal seine Rolle als erste Gewalt und auch als Kontrollinstanz der Exekutive wahrnimmt. Dafür gibt es ja im nächsten Jahr die sogenannten Midterms, obwohl man da natürlich auch nicht weiß, ob Donald Trump die Ergebnisse dann auch akzeptieren wird, wenn sie nicht so ausfallen, wie er sie sich wünscht.
Also viel Positives haben wir nicht zu sagen, womit wir jetzt diesen Podcast, diese Sendung beenden könnten. Aber es gehört ja dazu, dass wir immer noch einen Podcast-Tipp geben und das ist etwas Positives.
Ja, zum Schluss habe ich noch einen Podcast-Tipp für euch. Da geht es jedoch auch nicht nur um was Positives, sondern es geht um Gewalt auf dem Fußballplatz. Also ausgerechnet beim Lieblingssport der Deutschen. Und was geht da eigentlich ab im Amateurfußball? Und da hören wir mal kurz rein.
Beleidigungen, Schläge, Tritte. Im Amateurfußball passiert sowas viel zu oft.
Statt mit Bier und Bratwurst enden nämlich jedes Jahr hunderte Spiele mit Blut und Blaulicht.
Und wir haben das Gefühl, auf unseren Plätzen, da kippt gerade was. Ausgerechnet beim Lieblingssport der Deutschen.
Erschreckende Bilder aus dem deutschen Amateurfußball.
Mindestens ein Schuss.
Innerhalb von Sekunden eine Massenschlägerei.
Das Spiel muss abgebrochen werden.
Am Ende stehen 9 Streifenwagen und ein Rettungswagen neben dem Platz.
Ich bin Hubertus Koch.
Ich bin Yusuf Mirsad. Und wir sind die Hosts vom Podcast Spielerbruch.
Wir wollen wissen, was geht eigentlich ab im deutschen Amateurfußball? Warum ticken auf dem Platz immer wieder Leute aus?
Und wie geht es denen, die das abbekommen?
Und overall, checkt der DFB das überhaupt?
Spielabbruch macht Gewalt den Amateurfußball kaputt ist ein Podcast von Radio Bremen und dem BR Story Team. Alle 4 Folgen findet ihr in der ARD Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt.
Ja, das klingt doch spannend. Da höre ich auf jeden Fall mal rein. Und das war's dann auch für diese Woche. Schreibt uns doch einfach eine Mail an justizreporterinnen@swr.de, wenn ihr Feedback habt. Wir freuen uns immer. Danke, Gigi.
Ich fand's auch gut. Es hat Spaß gemacht, über USA nachzudenken. Auch wenn es vielleicht kein so positives Thema ist. Aber es war ein kleiner Ausflug über den Ozean. Super. Wir verabschieden uns. Im Studio waren
Fabian Töpel
und Gigi Deppe.